Polish Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks mit seiner täglichen halben Stunde in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Deniso. Hallo und herzlich willkommen. Ein polnischer Soldat ist im Libanon bei der Explosion einer Sprengfalle verletzt worden. Polen verlängert die Grenzkontrollen zu Deutschland und Litauen und Polens Metropolen gehören zu den Hotspots für Digitalnomaden. Mehr zu diesen Themen heute im Infoteil. Außerdem
zu glauben, dass in Polen der Zweite Weltkrieg weniger wichtig werden wird, weil Polen erfolgreich ist und die Geschichte voranschreitet, ist meiner Ansicht nach falsch. Gerade weil Polen erfolgreich ist, wird aus meiner Sicht dieses Identifikationsthema Zweiter Weltkrieg eher zunehmen.
Wiedergutmachung, Entschädigungen, Reparationen. Was ist realistisch? Was bleibt symbolisch? Darüber sprechen wir mit dem grünen Politiker und ehemaligen Vorsitzenden der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag, Manuel Sarrazin. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen. Polen verlängert vorübergehende Grenzkontrollen zu Deutschland und Litauen und Kraftstoffpreise in Polen sollen ab Dienstag sinken. Ein polnischer Soldat ist im Libanon bei der Explosion einer Sprengfalle verletzt worden. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums und des operativen Kommandos erlitt der Unteroffizier leichte Kopfverletzungen, die nicht lebensbedrohlich sind. Der Vorfall ereignete sich während einer Patrouillenfahrt des polnischen Kontingents im Rahmen der UN-Mission UNIFIL. Der Soldat aus der 12. Mechanisierten Brigade wurde in eine Militärbasis gebracht und dort medizinisch versorgt. Die übrigen Mitglieder der Patrouille erhielten psychologische Unterstützung. Das operative Kommando teilte mit, die Sicherheitslage im Einsatzgebiet werde kontinuierlich überwacht. Polen beteiligt sich derzeit mit bis zu 250 Soldaten und zivilen Mitarbeitern an der UN-Mission im Libanon. Polen verlängert die vorübergehenden Grenzkontrollen zu Deutschland und Litauen bis zum 1. Oktober. Das Innenministerium begründet die Entscheidung mit der Bekämpfung irregulärer Migration und dem Schutz der inneren Sicherheit. Nach Angaben des Grenzschutzes wurden in der vergangenen Woche an beiden Grenzen mehr als 56.000 Menschen und fast 30.000 Fahrzeuge kontrolliert. 61 Personen wurde demnach die Einreise nach Polen verweigert. Die Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland und Litauen waren am 7. Juli 2025 wieder eingeführt worden und wurden seitdem mehrfach verlängert. Die Regierung erklärt, damit würden Migrationsrouten überwacht und Schleuserkriminalität bekämpft. Zum diesjährigen 35. Jahrestag des deutsch-polnischen Vertrags über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit besuchen Außenminister Radosław Sikorski und sein deutscher Amtskollege Johann Wadepohl heute die internationale Jugendbegegnungsstätte in Krzeszowa sowie die Friedenskirche in Świdnica. Im Mittelpunkt stehen Gespräche über Bildungsarbeit und die Förderung des Jugendaustauschs. Vertreter der Stiftung Krzeszowa für europäische Verständigung informieren die Minister über ihre Projekte und über aktuelle Herausforderungen bei der Arbeit mit jungen Menschen. Geplant sind auch Begegnungen mit Schülerinnen und Schülern aus Niederschlesien und Sachsen sowie mit internationalen Freiwilligen, unter anderem aus der Türkei, der Ukraine und Georgien. Staatspräsident Karol Nawrocki hat die Verweigerung des Zugangs zur Grabeskirche in Jerusalem für den lateinischen Patriarchen von Jerusalem, Kardinal Pier Battista Pizzaballa, und für Pater Francesco Jelpo scharf kritisiert. Auf der Plattform X sprach Nawrocki von einem entschiedenen Protest und von fehlendem Respekt gegenüber christlicher Tradition und Kultur. Der Vorfall ereignete sich am Palmsonntag. Auch Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron haben ihre Solidarität mit den betroffenen Geistlichen bekundet. Inzwischen hat Israels Premierminister angekündigt, die Geistlichen würden Zugang zur Grabeskirche erhalten. Präsident Nawrocki steht indes weiterhin an der Spitze des Vertrauensrankings unter Polens führenden Politikern. In einer Mehrzumfrage des Instituts Ibris für Onet kommt er auf 46,3% Zustimmung, liegt damit aber leicht unter dem Wert vom Vormonat. Auf Platz 2 folgt Außenminister Radosław Sikorski mit 42,6%, auf Platz 3 Ministerpräsident Donald Tusk mit 41%. Die Erhebung wurde am 20. und 21. März telefonisch unter 1.100 Erwachsenen durchgeführt. Und in Polen sollen die Kraftstoffpreise ab Dienstag sinken. Finanz- und Wirtschaftsminister Andrzej Domański teilte mit, entsprechende Verordnungen zur Senkung von Mehrwertsteuer und Verbrauchsteuer seien unterzeichnet. Die neuen Regelungen treten nach der Veröffentlichung im Gesetzblatt in Kraft. Die Regierung rechnet damit, dass Benzin und Diesel noch vor Ostern um rund 1,20 Groschen pro Liter günstiger werden. Soweit die Meldungen des polnischen Rundfunks. Eine deutliche Mehrheit der Polen sieht in politischen Konflikten und gesellschaftlicher Polarisierung die größte Gefahr für die Stabilität des Landes. Polnische Metropolen dominieren ein neues Ranking zu den besten Orten für Remote Work und Abschied von einer Skisprunglegende. Mehr zu diesen Themen nun in der Presseschau mit Jakub Kukler.
Eine deutliche Mehrheit der Polen sieht in politischen Konflikten und gesellschaftlicher Polarisierung die größte Gefahr für die Stabilität des Landes in den kommenden 5 Jahren. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CEBOS hervor, über die Dziennik Gazeta Prawna berichtet. 46% der Befragten nannten politische Auseinandersetzungen und gesellschaftliche Spaltung als eines der 2 wichtigsten Risiken. Auf Platz 2 folgt die internationale Lage und Sicherheitsfragen mit 42%. An dritter Stelle rangiert die Qualität öffentlicher Dienstleistungen, insbesondere im Gesundheits- und Bildungswesen, mit 31%. Jeweils 24% sehen zudem die öffentlichen Finanzen sowie die demografische Entwicklung als Bedrohung. Der Politikwissenschaftler Rafał Chwedoruk von der Universität Warschau ordnet die Ergebnisse im Kontext der Präsidentschaftswahlkampagne des vergangenen Jahres ein. Wahlkämpfe hätten die Tendenz, Grauzonen zu manipulieren, wodurch kleinere Parteien und ihre Wählerschaften faktisch gezwungen würden, sich einem der größten politischen Lager anzuschließen. Nach Einschätzung Chwedoruks hatte der Wahlausgang auch parteipolitische Folgen. Der Sieg von Karol Nawrocki habe paradoxerweise die Führungsrolle von Donald Tusk innerhalb der Bürgerplattform gefestigt. Gleichzeitig sei im Lager von Recht und Gerechtigkeit Przemysław Czarnek im Zuge der Kampagne faktisch zur zentralen Führungsfigur aufgestiegen. Die Umfrage zeigt zudem deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Bevölkerungsgruppen. Frauen äußern häufiger Sorgen über die internationale Lage sowie über die Qualität öffentlicher Dienstleistungen. Männer hingegen nennen häufiger die öffentlichen Finanzen und die demografische Krise. Chwedoruk betont, dass die Unzufriedenheit vieler Wähler mit den anhaltenden politischen Konflikten für Politiker oft nur kurzfristige Bedeutung habe. Zwar wünschen sich viele Bürger eine Verringerung der Spannungen, doch gleichzeitig steigt mit zunehmender Polarisierung die Wahlbeteiligung. Polnische Städte gewinnen zunehmend an Bedeutung, nicht nur als Reiseziele, sondern auch als attraktive Standorte für ortsunabhängiges Arbeiten, schreibt das Portal Gazeta.pl. Ein aktuelles Ranking zeigt, dass sich das Land zu einem der führenden Ziele für Remote-Arbeit in Europa entwickelt. Die wachsende Verbreitung von Homeoffice hat die Kriterien bei der Wahl des Wohnortes verändert. Immer mehr Menschen suchen Städte, die gute Arbeitsbedingungen mit vergleichsweise niedrigen Lebenshaltungskosten verbinden. Besonders Mittel- und Osteuropa profitieren von diesem Trend, lesen wir. In einem Ranking von Players Time würden 35 europäische Städte anhand von Lebenshaltungskosten, Internetzugang, öffentlichem Verkehr und Sicherheitsniveau bewertet. Den ersten Platz belegt Krakau mit 161 von 175 möglichen Punkten, gefolgt von Warschau mit 150 Punkten. Auch Städte wie Budapest, Prag und Tallinn schneiden gut ab, doch insbesondere polnische Metropolen heben sich im Vergleich hervor. Ein wesentlicher Faktor sind die vergleichsweise niedrigen Lebenshaltungskosten. In Krakau liegen die monatlichen Ausgaben durchschnittlich bei über 1.400 Euro, in Warschau sogar bei weniger als 1.300 Euro. Beide Städte bieten zugleich eine gut ausgebaute Infrastruktur, funktionierenden öffentlichen Nahverkehr und eine wachsende Coworking-Szene. Hinzu kommt ein hohes Sicherheitsniveau, das ebenfalls positiv bewertet wurde. Der Vergleich mit westeuropäischen Metropolen unterstreicht den Kostenvorteil. In Städten wie Dublin, Amsterdam oder Reykjavik können die monatlichen Lebenshaltungskosten zwischen 3.700 und 4.500 Euro liegen. Geht es nach dem Portal, birgt die steigende Attraktivität Polens für digitale Nomaden jedoch auch Risiken. Beispiele aus anderen europäischen Städten zeigen, dass ein starker Zuzug zu steigenden Mieten und zunehmendem Druck auf den Wohnungsmarkt führen kann. Eine ähnliche Entwicklung ist auch in Polen nicht ausgeschlossen. Entscheidend wird sein, ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Nutzen und sozialer Stabilität zu finden. Nach mehr als zwei Jahrzehnten im Spitzensport neigt sich die Karriere von Kamil Stoch dem Ende zu. Der polnische Skispringer, einer der erfolgreichsten Athleten seiner Generation, wurde im slowakischen Planica von Fans verabschiedet, schreibt Super Express im Sportteil. Planica ist für Stoch ein symbolträchtiger Ort. Dort feierte er drei Siege. Bei seinem ersten Erfolg stand er gemeinsam mit Adam Małysz auf dem Podium. An jenem Tag beendete der frühere Star seine Karriere. Rückblickend erscheint dieser Moment als symbolische Staffelübergabe innerhalb des polnischen Skispringens. Bereits als Kind formulierte Stoch große Ziele. Ein viel zitierter Ausspruch aus seiner Jugend lautete, er wolle an Olympischen Spielen teilnehmen und eine Goldmedaille gewinnen. Ein Ziel, das er später mehrfach verwirklichte. Seine sportliche Bilanz ist beeindruckend. Drei olympische Goldmedaillen, eine Bronzemedaille, Weltmeistertitel im Einzel und im Team, drei Siege bei der Vierschanzentournee sowie zwei Gesamtweltcupsiege. Der Athlet aus Somp prägte eine ganze Generation von Fans und trug maßgeblich zur anhaltenden Popularität des Skispringens in Polen bei. Zuletzt jedoch blieben die sportlichen Erfolge trotz guter körperlicher Verfassung aus. Stoch selbst verwies auf technische Probleme und zunehmende mentale Erschöpfung. Er habe sich in Topform gefühlt, könne diese jedoch nicht mehr in entsprechende Leistungen auf der Schanze umsetzen. Für die Zeit nach seiner aktiven Karriere plant Stoch, dem Skispringen verbunden zu bleiben. Sein Ziel ist es, seine Erfahrungen an jüngere Generationen weiterzugeben. Bereits seit Jahren engagiert er sich gemeinsam mit seiner Frau im Verein KS Evenement und möchte dort künftig verstärkt zur Ausbildung neuer Talente beitragen. Lesen wir in Super Express. Soweit die Presseschau.
Danke, Kuba, für den Presseüberblick. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie wie immer auch online unter auslandsdienst.pl. Wiedergutmachung, Entschädigungen, Reparationen. Was ist realistisch, was bleibt symbolisch? Über diese Frage haben zuletzt in Warschau Experten aus Wissenschaft, Journalismus und Politik diskutiert. Denn was aus deutscher Sicht oft als abgeschlossen gilt, kehrt in Polen immer wieder zurück. Nicht zuletzt, weil die Debatte juristisch, politisch und moralisch unterschiedlich bewertet wird. Über konkrete Vorschläge für den deutsch-polnischen Dialog, über verpasste Chancen bei der Unterstützung noch lebender Opfer und darüber, warum der Zweite Weltkrieg in der polnischen Politik eher an Bedeutung gewinnen als verlieren dürfte, hat Jakub Kukla mit Manuel Sarrazin gesprochen.
Manuel Sarrazin, ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Grünen, ehemaliger Leiter der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe. Guten Tag. Das Thema Reparationen, Entschädigungen, Wiedergutmachung erhitzt die Gemüter in Polen, vor allem in Deutschland teilweise auch, nehme ich an. Bald wird es die letzten Opfer des Krieges nicht mehr geben. Ist dann das Thema vom Tisch?
Das glaube ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Thema in der polnischen Politik eine Rolle spielen wird. und dass, sage ich mal so, der Umgang mit dem Thema nicht einfacher, sondern vielleicht sogar schwerer werden wird, wenn die Zeitzeugen uns leider verlassen haben werden.
Geht es in diesen Debatten ums Geld oder geht es vielleicht vielmehr um Wertschätzung? Wie sehen Sie es?
Ich glaube, es geht einerseits um Wertschätzung und zum anderen um Politik. Und mit diesem Thema kann Politik gemacht werden, nicht nur in Polen, auch in Deutschland, auch in anderen Ländern. Wenn Sie sich an die Euro-Krise erinnern, gab es dort eine Debatte über Reparationsforderungen der griechischen Seite an Deutschland. Die hat in Deutschland monatelang die Schlagzeilen bestimmt. Dieses Thema kann Freundschaften beschädigen. Deswegen sollte man versuchen, damit umzugehen und aktiv daran zu arbeiten und miteinander zu reden. Dabei muss man sich ja nicht immer einig sein.
Und hat die deutsche Politik eine Idee, wie man mit diesem Thema in deutsch-polnischen Gesprächen, im deutsch-polnischen Dialog umgehen könnte, sollte?
Es gibt immer wieder Ideen, aber auch ich habe ja vor vielen, vielen Jahren schon Vorschläge dazu gemacht. Bisher hat sich noch nichts realisieren lassen in entweder unilateral oder bilateralen Arbeit. Deswegen glaube ich, ist es im Status von Ideen sicherlich, aber es wäre natürlich gut, wenn man ins Handeln kommt. Ich glaube aber auch, dass die polnische Seite nicht unbedingt viele Ideen manchmal hat, sondern dass es, sagen wir mal so, manchen auch reicht, wenn Ideenlosigkeit vorherrscht, weil man dann besser damit politischen Profit machen kann. Deswegen finde ich ja, es wäre gut, wenn beide Seiten mehr konstruktiv darüber reden, was man konkret machen kann. Und man aber auch sagen kann, okay, wir haben unterschiedliche Meinungen, Auslegungen über die großen Summen. Das ist in Ordnung. Das muss auch seinen Raum haben, aber wir reden trotzdem darüber, was man konkret für die Menschen machen kann.
Und was haben Sie vor Jahren damals vorgeschlagen?
Ich habe damals ein Papier geschrieben und gesagt, Deutschland ist nicht in der moralischen Position zu sagen, das Thema sei abgeschlossen. Selbst wenn es juristisch abgeschlossen ist, wenn es für einen wichtigen Partner und Freund nicht abgeschlossen ist politisch, dann ist es auch politisch nicht abgeschlossen. Und die Erfahrung zeigt ja, auch Sachen, die scheinbar abgeschlossen sind, sind dann nicht mehr abgeschlossen, wenn es politisch dazu kommt, dass sie wieder wichtig sind. Ich habe vorgeschlagen, dass man deswegen versucht, bilateral Sachen zu machen, einen Fonds aufzulegen für die noch lebenden Opfer, der die medizinische Versorgung übernimmt, aus Deutschland zu investieren in die polnische Kultur, weil viel zu wenig bekannt ist, wie viel polnische Kultur verloren gegangen ist, aber auch in die geschichtliche Aufarbeitung und die Rehabilitierung von zu investieren, also mehr aktiv ins Gespräch zu kommen. Ich habe keine Lösungsvorschläge gemacht für die Frage der Reparationen, sondern ich habe versucht, Vorschläge zu machen, wie man mit der Debatte um die Frage der Reparationen besser umgeht.
Man konzentriert sich oft auf der juristischen Ebene, auf der politischen Ebene, übersieht man dabei nicht den sozialen Aspekt.
Ich glaube, dass man verstehen muss, dass natürlich in Deutschland es jetzt für wenige Politiker ein Gewinnerthema ist und dass sich dann immer viele Argumente auch finden. Wenn man jetzt was macht, dann nutzt das der Opposition oder der Regierung in Polen oder in Deutschland. Und vielleicht gibt es ja auch in Deutschland eine Partei, die eher, sagen wir mal so, nicht als pro-polnisch, sondern eher als pro-russisch zu gelten hat, die dann aktuell auch noch daraus. Also es ist immer der falsche Zeitpunkt. Das ist bei geschichtspolitischen Themen immer ein gutes Argument. Ja, jetzt ist gerade nicht richtig, lass uns das später machen. Und da aber immer das Argument ist, besser später, kommt es ja nie dazu. Ja, ich glaube tatsächlich, die Frage der konkreten Zusammenarbeit mit noch Überlebenden, da wurde viel zu lange gewartet. Damals 2020, als ich das Papier geschrieben habe, habe ich es als letzte Chance beschrieben. Und es ist tatsächlich sehr, sehr traurig, dass es halt nur noch sehr, sehr wenige Menschen sozusagen betreffen würde. Und das ist eine verpasste Chance.
Vor wenigen Monaten hat der polnische Premierminister in Berlin vorgeschlagen, sollte Berlin nicht zahlen an die noch lebenden Opfer des Zweiten Weltkrieges, wird das die Regierung in Warschau tun. War das vage oder war das reine Verzweiflung? Wie würden Sie es einschätzen?
Also das kann ich nicht einschätzen, da müssen Sie Herrn Tusk selber fragen. Ich würde mich freuen, wenn tatsächlich das Symbol aus Deutschland kommt. Ich glaube, dass es eine hohe moralische Bedeutung hat, die gar nicht abhängig ist von der Summe unbedingt, dass Deutschland auf Familien zugeht, die von den bisherigen individuellen Regelungen und Lastenausgleichen nicht betroffen wurden oder auch konkrete Hilfe in sozialer Not. Und dass einfach dann Deutschland sagt, hey, wir sehen euch und wir gehen proaktiv auf euch zu. Ich glaube, dass das eine hohe Bedeutung hat, dieser proaktive Outreach. Ich finde es auch gut, wenn Polen das macht natürlich, aber als deutscher Staatsbürger würde ich mir wünschen, dass wir das Signal an die Familien senden, dass wir uns für sie interessieren.
Laut aktuellen Umfragen sind ungefähr 60% der Polen dafür, sich mit dem Thema zu beschäftigen, mit der Reparationsfrage. Überrascht Sie das? Über 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Ungefähr 60% sagen, man solle sich mit diesem Thema befassen.
Das überrascht mich nicht. Jeder, ich als Historiker, weiß natürlich, dass meine Branche in Polen sowieso sehr beliebt ist. Aber ich glaube, dass die Erinnerung an den Krieg und das Bild, was man von dem Krieg hat, für die polnische Politik in der Zukunft relevanter werden wird, als es in den letzten 20 Jahren war. Obwohl das für manche in Deutschland absurd klingt. Aber ich glaube, auch in Deutschland kann es so sein, dass das ist. Ich glaube, die zu glauben Geschichte, die länger her ist, ist weniger relevant. Das ist kein Automatismus. Es wird von jeder Generation selber politisch und gesellschaftlich entschieden, welche Teile der Geschichte besonders relevant sind. Und zu glauben, dass in Polen der Zweite Weltkrieg weniger wichtig werden wird, weil Polen erfolgreich ist und die Geschichte voranschreitet, ist meiner Ansicht nach falsch. Gerade weil Polen erfolgreich ist, wird aus meiner Sicht dieses Identifikationsthema Zweiter Weltkrieg eher zunehmen.
Ist es für die deutsche Öffentlichkeit überhaupt nachvollziehbar, dass so viele Polen immer noch sich mit der Geschichte befassen wollen, sollen, müssen?
Das glaube ich schon. Also mit allen Museumsdirektoren oder Leitern oder Mitarbeitern von Einrichtungen, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg, mit dem Holocaust, mit den Verbrechen der Nazis in verschiedensten Bereichen beschäftigen, sagen, die sind alle gut besucht und viele junge Leute interessieren sich dafür. Das Interesse ist anders, die Medien, die sie nutzen, sind anders, aber das Interesse an der Geschichte ist größer, vielleicht sogar denn je. Und das gilt auch natürlich für die Verbrechen aus Deutschland in Polen. Sicherlich ist das Polenbild in Deutschland anders. Als ich jung war, war Polen exotisch und wild. Heute weiß man, in Polen funktionieren Sachen, die bei uns in Deutschland nicht funktionieren. Also inzwischen ist natürlich das Polenbild anders. Aber das Interesse an der Geschichte ist, glaube ich, ungebrochen, riesengroß. Vor allem auch im musealen Bereich. Deswegen bin ich froh, dass es jetzt endlich vorangeht mit dem Wettbewerb für das Denkmal für die polnischen Opfer im Zweiten Weltkrieg in Berlin. Weil genau das auch so ein Ort sein kann, wo sozusagen sich das Interesse von Deutschen an unseren Verbrechen in Polen auch nochmal für eine junge Generation übersetzen lässt. Und wo jeder junge Mensch, der aus Polen zu Besuch kommt in Deutschland, sieht, aha, es ist also wichtig, es ist euch in Deutschland wichtig, was hier bei uns passiert ist.
Und glauben Sie, dass die Ereignisse vom Februar 2022, dass der russische Angriffskrieg, die Vollinvasion, den Blick auf die deutsch-polnische Geschichte aus dem 20. Jahrhundert irgendwie beeinflussen könnte? Jetzt kann man sich jeden Tag in den Nachrichten anschauen, was Krieg, was Tod bedeutet.
Aus meiner Sicht ist ein wichtiges Thema in der deutsch-polnischen Geschichte, dass Deutschland endlich verstehen muss, dass es darum geht, einen rassistischen und kolonialen Blick auf den Ostraum, den die Nazis geprägt haben, zu durchbrechen. Und der Krieg in der Ukraine ist letztlich immer noch auch ein Befreiungskrieg von einem Geschichtsbild auf eine Region, die als ein Raum gesehen wird, der zwischen Imperien verhandelt wird und nicht als ein Raum, in dem verschiedene Nationen ihre Freiheit gewinnen mussten im Kampf gegen Imperien. Wir hatten diese Debatte über das Polendenkmal, dass es angeblich eine Nationalisierung von Gedenken sei. Und genau das ist es eben nicht, sondern es sind Nationen, die sich aus imperialen, kolonialen und rassistischen Prägungen befreien. Und das passiert nicht alleine, das aber auch, das passiert gerade in der Ukraine. Und ich glaube, dass das Bewusstsein in Deutschland noch stärker werden muss. Dass es nicht einfach nur ein Krieg ist wie woanders auch und da kann man drüber reden, sondern dass es ein Befreiungskrieg ist aus eigentlich sehr, sehr langer Unterdrückung. Und ein Befreiungskrieg, der seinen Ursprung darin hat, dass man die Region als einen Raum sieht. Und diese Interpretationen, die haben auch die Nazis getragen. Das heißt, ich glaube, da gibt es schon, so, aber Sie merken jetzt auch, das ist nicht so leicht zu erklären. Aber ich glaube, das ist wichtig für deutsche Politik zu verstehen.
Sehen Sie irgendwelche Veränderungen im politischen Berlin? Jahrzehntelang hat man wiederholt, die Reparationsfrage sei juristisch abgeschlossen, Punkt, Schluss.
Ich sehe schon Veränderungen. Die letzten beiden Bundesregierungen haben tatsächlich, sage ich mal so, ein größeres Fingerspitzengefühl an den Tag gelegt, zu verstehen und auch zu artikulieren, dass man weiß, dass das in Polen anders gesehen wird. Und das ist zwar vielleicht nicht viel, aber es ist immerhin etwas.
Ein ganz kleiner Schritt nach vorne vielleicht. Manuel Sarrazin, ehemaliger Bundestagsabgeordneter, vielen Dank.
Ja, dziękuję.
Mit Manuel Sarrazin hat Jakub Kukler gesprochen. Und das war's auch schon für heute. Aus Warschau einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Neisa. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg. Ci dystans wysokich chmur, da ci flara na szkle.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do Suschenja. Wir hören uns.